Bayern 3 Podcast. Mensch Otto. Stars am Sonntag.
Matthias. Ja. Freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich auch.
Du siehst gut aus, du siehst entspannt aus.
Ist das so?
Als hättest du nicht zumindest ein Wasserballspiel hinter dir.
Das war wie immer sehr, sehr spektakulär. Ich glaube, Mehmet und ich haben, was solche Spiele angeht, im Moment eine Zehnerkarte. So in der 38. Minute, als wir uns dann entscheiden mussten, gingen wir rein, bleiben wir auf dem Platz. In der Halbzeit sind wir ja immer auf dem Platz noch, normalerweise. Hatten Mehmet und ich eigentlich gesagt, okay, wir gucken mal an den Himmel. Pechschwarz, Blitze, aber es regnete halt noch nicht. Und weil man dann natürlich auch nicht immer in diese Schublade gesteckt werden möchte, dass man jetzt eine Sissi sei und unbedingt jetzt ein Dach über dem Kopf haben
gibt's
muss.
Die Vorwürfe, wurden die bereits laut gegenüber
Die wurden doch von Steffen Simon, wurden die doch an uns sogar on air weitergegeben. Na, warum steht ihr denn eigentlich nicht draußen, ihr feinen Herren? Aber nein, das war natürlich alles Spaß, aber ganz ehrlich, weil wir uns dann natürlich auch aus technischen Gründen relativ spät entschieden haben, hat es dann noch gerade gepasst. Also insofern war das schon okay, dass wir uns für die Indoor-Variante entschieden haben.
Aber es sind natürlich die Geschichten, die du noch irgendwann deinen Enkeln erzählen wirst.
Natürlich, ich meine, ich bin...
Der Opa damals,
weißt klar, du mein Vater hat mir immer erzählt von 74 Wasserschlacht, Deutschland, Polen und so, ja. Da war er nämlich im Stadion. Da war ich gerade 3,5 Jahre, hat er mich blöderweise nicht mitgenommen. Da musste ich immer durch und mir diese Geschichten anhören, aber jetzt kann ich sie selbst erzählen.
Ja. So sieht das aus.
Gut, das Spiel war jetzt nicht so bedeutend wie damals Deutschland-Polen bei einer WM, aber immerhin Slowakei in Augsburg.
Wer weiß, was bei der Euro passieren wird. In
so
ein paar Tagen, in wenigen Wochen. Wann hast du das letzte Mal Selbstgespräche geführt, Matthias?
Selbstgespräche? Spielst du auf die Unter-der-Dusche-Interviews an, die ich vielleicht mal als Kind geführt haben
würde
sollte?
Würde mir spontan einfallen. Ist das richtig?
Das ist leider wahr. Ich fand das eigentlich auch total in Ordnung. Meine Eltern nur bedingt. Die haben sich aber immer kaputt gelacht vor der Badezimmertür, als ich dann
die
mit
haben
dem
gelauscht?
Die haben da gelauscht. Jetzt sag mal, duscht der noch? Ja, aber was macht der da? Und dann haben sie halt gehört und dann war ich in der Harry-Valerien-Stimme und dann wieder in der Paul-Breitner-Stimme und ja, hab dann Interviews geführt. Und irgendwann kam ich dann mit Schwimmhäuten zwischen den Fingern wieder raus. Und am Ende, ich glaube, eines halben Jahres haben dann meine Eltern mal so auf die Wasserrechnung geguckt und haben gesagt, so, okay, das reicht jetzt. Jetzt machst du das Ganze, kannst dich zwar irgendwie in die Kabine da einschließen, aber das Wasser lässt du nicht laufen.
Wie alt warst du damals und über welchen Zeitraum ging das?
Ich würde sagen, das war so mit zwischen sieben und acht. Ja, so. Ein halbes Jahr. Und irgendwann hatte ich dann auch alle Spieler durch und dann habe ich mir was Neues ausgedacht.
Na, jetzt musst du ja keine Selbstgespräche mehr führen. Jetzt darfst du mit Mehmet Scholl bzw. im Winter mit Dieter Thoma reden.
Ja.
Welche Sportart, also Skispringen oder Fußball, wäre dir eigentlich mehr gelegen?
Also ich war aktiver Fußballer auch relativ lang, war dann aber auch absehbar, dass man damit nicht wirklich Geld verdienen kann. Aber ich war jetzt auch nicht so blind. Also so ein paar Auswahlmannschaften habe ich durchlaufen und habe auch in der Landesliga gespielt, in der C- und B-Jugend.
Ja, das heißt aber, du kannst kicken.
Ich kann...
Konntest zumindest
doch
kicken.
Nee, ich kann eigentlich, glaube ich, immer noch kicken, aber für die 90 Minuten konditionell wird es nicht mehr reichen.
Wie das mit dem Skispringen aussieht, das werden wir nachher noch ein bisschen überprüfen, beziehungsweise uns mal reinhören.
Okay.
In einen legendären Versuch. Jetzt bist du ja nicht nur Journalist, du bist auch vor allem Fußballfan. Inwieweit darf man das jetzt bei so einer Europameisterschaft sein als Moderator?
Ach, ich glaube, bei einem Turnier darf man schon durchblicken lassen, dass man der deutschen Mannschaft die Daumen drückt. Aber wenn sie nicht abliefert, sprich auch schlecht spielt, dann muss man das natürlich genauso ansprechen. Das ist ja ganz klar. Es ist logisch, dass man einen Job mit Leidenschaft machen muss, wenn man den überzeugend machen soll. Und deswegen finde ich dieses Fußball-Fan-Sein überhaupt nicht hinderlich.
Jetzt haben wir gerade schon diese Wasserschlacht von Augsburg angerissen. Matthias, was bringt das tatsächlich dem Jogi Löw, so ein Spiel?
Ich
saß davor und habe gedacht, was soll der Schmarrn?
Ja. Ich befürchte nichts. Deswegen war er ja auch etwas... Ja, ich will nicht sagen grantelig oder dünnhäutig, aber er hat sich das natürlich auch total anders vorgestellt. Vor allen Dingen tut es mir auch für die Spieler leid, die sich da dann an dem Sonntagnachmittag auch zeigen mussten
und wollten.
Also das war ein Spiel, das ehrlich gesagt so ein bisschen verlorene Zeit war.
Hätten sie mal besser trainiert. Na, man weiß es nicht, hätte es ja auch gewittert.
Genau, bei dem Wetter auch nicht so ganz spitze.
Matthias, dir soll diese kleine Show auf jeden Fall was bringen.
Ah ja, gut.
Ich habe gehört, du sammelst Panini-Bildchen?
Ja, natürlich. Also jetzt inzwischen machen es meine Söhne, aber ich freue mich natürlich für jede Mannschaft, die er voll hat.
Ja. Ich habe ja eine kleine lässige Auswahl, ja? Also da kannst du schon einiges abstauben. Schätze mal, sind so 30, 40 Bildchen.
Sehr gut.
Die kriegst du nicht einfach so.
Okay.
Wir haben uns gedacht, immer dann, wenn du was Geistreiches sagst oder wahlweise auch was, wo wir sagen, wie kommt er denn da drauf?
Okay.
Dann wird folgendes Geräusch ertönen.
Ah.
Und Und dann darfst du...
Ganz ehrlich, warum habe ich das bisher noch nicht gehört? War das so schlecht, was Sie bisher erzählt haben?
Ja, wir müssten erst kurz den Modus erklären. Oh Gott, Gott. Und das entscheide beileibe nicht ich, sondern die Damen, die Katrin und die Moni in der Regie. Ne, ihr beiden. Also, wenn er was Geistreiches sagt, sollte das wirklich vorkommen, dann ertönt dieses Geräusch.
Ah.
Und schon darfst du ein Panini-Bildchen sehen.
Kann ich euch irgendwie bestechen?
Keine Chance. Unbestechlich. Öffentlich-rechtlich.
Du weißt, ich hab's probiert.
Du weißt Bescheid. So, jetzt haben wir alles erklärt. Jetzt haben wir uns warm gequatscht. Jetzt legen wir richtig los.
Gut.
Und wir tun das stets mit unserem Fragebogen.
Oh, okay.
Matthias,
okay.
Du weißt, keine Show ohne Fragebogen. Kurze Fragen an dich und die Bitte um eben solche Antworten. Beruf.
Sportjournalist.
Geisteszustand.
Ah, fit.
Wo wärst du jetzt am allerliebsten?
Auch ich find's hier ganz gut.
Lieblingsort auf der Welt?
New York.
Weil?
Das einfach eine tolle Stadt ist.
Was würdest du mit 1 Million Euro anstellen, wenn ich sie dir schenken würde?
Ich würde viel Gutes tun.
Auch für dich?
Vielleicht bleibt auch für mich ein bisschen was hängen, aber in erster Linie für viele andere auch.
Und so irgendwie was Verrücktes tun, sagen jetzt, ich hau in den Sack und mache ein halbes Jahr mal gar nichts, oder?
Das wäre furchtbar, wäre mir langweilig. Also dieses irgendwie Aussteigen, das habe ich überhaupt nicht im Blut.
Gibt es eine Frage, die ich dir stellen könnte, Matthias, die so unverschämt wäre oder so blöde, dass du sagst, mit dir nicht, ich gehe jetzt?
Probier's.
Na, es ist ja nicht mein Interesse. Aber kannst du es dir vorstellen, also ist das schon mal passiert?
Nee, eigentlich nicht. Also wenn eine blöde Frage kommt, auf die ich nicht antworten will, weil ich sage... das geht keinem was an, dann sage ich das schon. Aber da gibt es keine grundsätzliche Kategorisierung. Also ich bin da auch, was zum Beispiel mein familiäres Umfeld angeht, mache ich zwar nicht komplett überall die Gardinen auf, aber ich sage schon, dass ich verheiratet bin, dass ich 2 tolle Jungs habe, dass ich in Köln lebe. Aber
reicht ja auch.
Eine Home-Story mit Fotos oder so, die wird es vielleicht nicht geben.
Ich will auch gar nicht wissen, wie es bei dir zu Hause ist. Ah, was? Das war geistreich? Das war schon geistreich? Okay. Du ziehst dein Panini-Bildchen.
Das Gute ist, ich sehe die Nummern und kann genau sehen, um welche Mannschaft es sich handelt. Ja, Gott, ich mache Fairplay.
Ich muss ganz ehrlich sagen, wen hast du?
Ari Sukulason. Da freue ich mich sehr. Das ist ein Isländer, der für Dänemark spielt bei Odense BK. Und auf Island freue ich mich extrem bei dieser Europameisterschaft.
Glaubst du, die haben sportlich da eine
Chance? Was verloren? Ja, weil sie
haben
sich qualifiziert und zwar zu Recht.
Dankeschön.
Und wer sich qualifiziert für eine Europameisterschaft, der darf da verdammt nochmal spielen.
Ja. Guck mal, schon wieder. Zwei Isländer.
Und ich habe wieder Ari Sukulason und Johan Gudmundsson. Das ist ja...
Was du hast den jetzt doppelt?
Ich habe den doppelt, aber in
das
so
ein Doppelbildchen.
Das ist diese Doppelbildchen, die es jetzt zum ersten Mal gibt. Aber was für ein Zufall, oder?
Was das bedeuten wird.
Habe ich magische Hände?
Es
läuft gut für dich.
Okay, wenn ich
wenn
ihn
jetzt... Wenn du jetzt wieder einen Isländer ziehst...
Dann habe ich Angst vor mir selbst.
Ja.
Es sind 2 Österreicher, Julian Baumgartlinger und Christian Fuchs. Christian Fuchs, Wahnsinn, Meister geworden mit Leicester City auf der Insel. Unglaublich, was die dieses Jahr geschafft haben. So geht Fußball halt auch, nicht nur mit Kohle. Wobei, die nagen jetzt auch nicht am Hungertuch.
Eben. Ich habe ein Interview mit Josef Harder gelesen, der großer Fußballfan ist,
also
der größte Kabarettist von allen.
Ja.
Und der sagt, die neigen in Österreich schon wieder dazu, so ein bisschen größenwahnsinnig zu werden. Die hoffen darauf, die glauben daran, dass da richtig was geht.
Aber ich
Viertelfinale, Halbfinale.
Aber warum nicht? Und ich wurde jetzt auch schon im Vorfeld der Euro öfter mal befragt, wen ich so als Geheimfavorit auf dem Zettel habe. Und ich sage Österreich, weil die haben eine super Quali gespielt. Die haben, glaube ich, 9 Sieger, 1 Unentschieden. Haben eine ganz tolle Mannschaft. Viele junge Spieler, aber auch viele Erfahrene, wie zum Beispiel Christian Fuchs oder David Alaba und so. Das ist alles richtig stark. Haben einen tollen Trainer mit Marcel Koller. Also ich traue denen durchaus was zu.
Kann das sein, dass wir in unserem kurzen Fragebogen stehen geblieben sind?
Das ist deine Schuld.
Bevor du was, ich habe das nicht im Griff hier, du. Aber ist ja auch nichts Neues. Bevor du wieder mal was Geistreiches gesagt hast und dein drittes Panini-Bildchen abgezockt hast.
Ja, es läuft für mich.
Ja. Also, weiter im Text.
Ja.
Wenn es Gott gibt, wir setzen es mal voraus, der sitzt hier am Tisch und du darfst ihm eine Frage stellen. Welche ist das?
Vielleicht einfach diese Kinderfrage. Warum gibt es so viel Leid auf der Welt, wenn du dir das schon alles ausgedacht hast?
Gute Frage. Naheliegende Frage.
Ja.
Ist kein A-Wert, ehrlich gesagt.
Nein. Bei dem Thema wollte ich auch gar kein A, weil das ist sehr schwer. Ich bin gläubig, ich bin Katholik, ich bin Messdiener gewesen. Es wird auch bei uns zu Hause vorm Einschlafen gebetet mit den Kindern. Aber ich renne jetzt auch nicht sklavisch jede Woche in die Kirche. Glaube aber an Gott und der muss sich halt auch in diesen Tagen und Zeiten die eine oder andere kritische Frage gefallen lassen.
Und spannend wäre ja, welche Antwort er darauf hätte. Ne?
Eben.
Wir werden es nicht erfahren.
Schade.
Nicht mal
hättest
jetzt
du ihn mal eingeladen?
Ja, habe ich ja versucht.
Ja, der ist aber auch schwer zu erreichen.
Kommst
ja.
du an seinem Sekretariat, kommst nicht vorbei. Letzte Frage in diesem kurzen Fragebogen, Matthias. Gibt es jemanden, bei dem du dich an dieser Stelle mal bedanken möchtest?
Bei meinen Eltern? Doch, ach so, nie getan. Immer bei meinen Eltern, aber nach wie vor. Also die haben das mit mir, glaube ich, echt gut hinbekommen. Deswegen. Nein, das war, keine
Ahnung. Für Eigenlob kriegt man ein A.
Du hast mich ja unterbrochen mit deinem Lachen. Deswegen, weil Antoine Griezmann, der Mann, der im Champions League-Finale den Elfer an die Latte gedonnert hat und das war's dann für Atletico. Nein, sie haben es deswegen gut hinbekommen, weil das sicherlich für Eltern damals auch nicht einfach war, als ich so nach 2 Wochen Studium in Würzburg BWL vor die Wand geklatscht habe und gesagt habe, das mache ich definitiv nicht weiter. Und ich weiß, dass es dann nicht einfach ist, cool zu reagieren. Und
haben Sie denn cool reagiert total. Sofort?
Sie haben sofort cool reagiert. Also ich bin natürlich nicht sofort dann nach Hause gefahren, sondern habe selbstverständlich nach, ich sage immer 2 Wochen habe ich studiert, aber das ist brutto. Netto habe ich 2 Tage studiert. Aha. Dann habe ich aber noch die ein oder andere Erstsemesterparty mitgenommen, die sehr schön waren in Würzburg. Bin dann Weihnachten nach Hause gefahren und habe gesagt, so unterm Tannenbaum jetzt, nachdem dann alle Geschenke ausgepackt waren, jetzt habe ich noch ein verbales Päckchen für euch. Ich werde nicht mehr nach Würzburg zurückfahren. Und dann hat meine Mutter was sehr Weises gesagt. Sie hat gesagt, lieber jetzt als nach 12 Semestern. Und ich finde, das ist 2 A's wert für meine Mutter.
Für deine Mutter, ja. Aber leider nicht für dich. Und deswegen, da deine Mutter nicht hier im Studio ist,
die sammelt
ist,
aber
Matthias,
auch.
Die sammelt auch, na gut, dann darfst du. Ein weiteres Panini-Bildchen. Wen hast du?
Ross Barkley aus England. Ja, wird sich meine Mutter freuen. Gut.
Also wir waren ja dabei, bei wem du dich bedankst. Du hast gesagt, bei deinen Eltern. Mhm. Verstehe ich. Also die verdienen es offensichtlich. Gibt es einen Grund, sich bei Robert Teutl zu bedanken? Fantastischer Moderator gewesen, muss man ja sagen, bei 1Live.
Ja.
Wo wir beide auch anno dazumal waren, wir auch. Und vor allem als Bodo Bach zu Weltruhm gelangt.
Das stimmt. Ich könnte mich bedanken. Ich weiß, auf was du hinaus willst. Du willst auf das Schau-Tschüss hinaus, oder?
Du weißt es?
Ja, klar.
Also hat er es dir verraten? Nein,
oder? Nee. Aber es gibt einen Unterschied.
Warte, lass uns ihn erzählen. Ja, hier ist Robert Teutl, der wird dich jetzt erstmal begrüßen.
Ich habe mich immer mit dem Satz Ciao, Tschüss, also mit dieser Floskel, sage ich mal, mit diesem Gruß verabschiedet. Ciao, Tschüss. Und jetzt erfahre ich über Bayern 3, dass du genau dieses Ciao, Tschüss über Jahre benutzt hast, ohne mich zu fragen. Lieber Matthias.
Robert, es tut mir leid.
Das ist natürlich so eine Sache. Wenn ich die Urheberrechte mal durchklingeln lasse hier, dann haben wir so bei 20.000 mal Ciao, Tschüss, bei 5 Cent würde ich veranschlagen, stehst du bei mir mit 1.000 Euro in der Kreide. Das ist Geld für dich, ich weiß. Ich könnte es verlangen, ich weiß. Ich hätte Anwälte, ich habe mit Jan Böhmermann guten Kontakt, wir kennen die alle inzwischen, aber nein. Pass auf, ich schenke dir die 1.000, weil du bist ein guter Kerl, du machst einen guten Job und du winkst mir ab und zu mit Mehmet Scholl einfach mal von der Euro ein bisschen zu, so mal zwinkernd mit dem rechten Auge, dann weiß ich, dass du an mich und die 1.000 Euro denkst. Jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß bei Bayern 3.
Ciao. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Aber hast du es wirklich von ihm abgekupfert?
Nicht ganz. Ich bin da nämlich auch drauf gestoßen worden. Er sagt es aber mit einer, hat er ja auch gerade vorgemacht, er sagt es mit einer leichten Zäsur. Und ich sag's in einem durch. Und ich finde, das ist jetzt
kein großer Unterschied.
Robert hat immer gesagt, ciao, tschüss.
Und du sagst?
Und ich sag ciao, tschüss.
Na, das ist natürlich also...
Das ist mehr als ein A wert.
Ey, wenn hier der Gast schon bestimmt, ob etwas geistreich ist, ja? Wo sind wir hingekommen?
Ach, das mit dem den Geistreichen habe ich ehrlich gesagt ein bisschen vergessen. Da? Ich gucke einfach nur auf den Stapel. Gökçen İnler, auch Leicester City. Aus der Schweiz. Die Schweizer auch. Gute Mannschaft. Also
du findest jede Mannschaft gut bis jetzt.
Weil die Nulpen sind ja nicht bei einer Europameisterschaft. Die ist ja auch viel schwerer zu gewinnen. Eine Europameisterschaft ist deutlich schwerer zu gewinnen als eine Weltmeisterschaft, weil bei einer Weltmeisterschaft hast du halt auch immer mal ein paar Exoten dabei. Gut, Albanien hat jetzt dieses Jahr vielleicht nicht die Riesenchance, den Titel zu holen, aber die Dichte ist schon größer bei einer.
Weißt du, was mir gerade auffällt und was sehr lustig aussieht, dass deine Brille beschlägt?
Ist das so? Ja, weil ich eine Mütze aufhabe, hier diesen Mikrofonschutz, und deshalb ist überhaupt keine Zirkulation mehr.
Aber wir sind ja beim Radio und deswegen ist es letztendlich völlig wurscht.
Ich habe heute mein Radiogesicht mitgebracht.
Wenn du jetzt, Matthias, im Fernsehen wärst und dann würden wahrscheinlich wieder Tausende anrufen und schreiben, dass seine Brille beschlagen hat, oder?
Nein, es wird dann einfach nur noch bei Twitter gefragt, was soll das? Warum beschlagen heutzutage Brillen von Moderatoren?
Zu deinem Werdegang.
Ach, bitte. Das habe ich gar nicht gewollt.
Da zieh.
Was mir gefällt... Dass du dieses Spiel...
Mit so einer Leidenschaft rüberbringst, ne?
Du hast so eine Geberqualität, weißt du? Wenn du was schenkst, dann bist du voll hinter der Sache. Das finde ich super.
Das zeichnet mich aus.
Jetzt haben wir 2 Türken und Türkei wird nicht gewinnen. Die sind 2008 bei der Europameisterschaft richtig gut gewesen, hat ja die deutsche Mannschaft im Halbfinale erst 3-2 gewonnen, durch das entscheidende Tor von Philipp Lahm, glaube ich. Ja, ich war im Stadion, ich habe mich schon damals sehr gefreut, wenn eine deutsche Mannschaft ein Spiel gewinnt. Und das tue ich auch heute noch.
Jetzt wirst du dich festlegen müssen, stimmt oder stimmt nicht, heißt das nächste Spiel.
Okay.
Matthias,
ja.
Wir behaupten Dinge über dich, die stimmen können oder die auch völlig an den Haaren herbeigezogen sind.
Aber das ist doch dann ganz einfach,
nee.
Weil ich weiß das doch.
Ach ja, so. Aber, weißt du?
Die anderen
ja nicht. So, also es geht los. Stimmt ja. Oder stimmt nicht? Ich bin zusammen mit der damaligen SPD-Entwicklungsministerin Heidemarie Wiezorek-Zeul in Seenot geraten.
Das stimmt. Ich war damals bei Viva, das war 1997, da gab es die Protest. Flotte am Mururoa-Atoll in der Südsee, weil dort die französische Regierung Atomtests angekündigt hat. Wir sollten ein Schiff bekommen, ein Segelboot mit 4 anderen Journalisten drauf und dann zur 12-Meilen-Zone segeln. Bloß dieses Schiff hatte einen Mastbruch und dann saßen wir auf einmal auf den Cook Islands und hatten kein Schiff. Und irgendwann kam so ein Seelenverkäufer um die Ecke, eigentlich so ein Kahn, der überhaupt nicht die Berechtigung hatte, aufs offene Meer hinauszufahren. Das wussten wir vorher aber alles gar nicht, sondern sind fröhlich dann auf dieses Schiff gegangen und ja, nach 2 Tagen hatte das einen Motorschaden und wir dümpelten manövrierunfähig in der Südsee. Das dann irgendwann bei Windstärke 8, dann...
Hattest du Schiss?
Ja, da hatte ich Schiss. Das war schon richtig eng und da kam so ein Patrouillenboot dann irgendwann nach 2-3 Tagen und hat uns abgeschleppt. Dann waren wir natürlich in der Zeit voller Euphorie und sind dann irgendwann nachts aufgeweckt worden, weil das Patrouillenboot wegen Motorüberhitzung auch einen Motorschaden hatte. Und dann sind bei ähnlichen Windstärken dann diese beiden Stahlboote immer gegeneinander geknallt und Stahl auf Stahl, das verträgt sich nicht gut. Also da war eigentlich nur noch die Frage der Zeit, bis dann so ein Leck geschlagen wird. Und dann haben wir schon wirklich ein paar Kreuzzeichen gemacht. Und da waren wir Einsammeldung in den Tagesthemen irgendwann, als es dann hieß, deutsches Protestschiff mit europäischen Parlamentariern und auch Heidi Wiezorek-Zeul und einigen Journalisten in der Südsee in Seenot.
Große Geschichte. Matthias, aber du hast überlebt und ja, darauf kommt's an.
Darauf kommt's an.
Weiter in Stimmt oder Stimmt nicht? Als Student habe ich mich wochenlang nur von Bananen und Marzipan ernährt.
Das stimmt nicht, aber es hätte sein können, weil ich beides gerne mag.
Aber du warst ja nur 2 Wochen Student und insofern,
ja, na gut,
2 Wochen wäre gegangen.
Ja, ich habe mich sehr viel von Spiegelei und Toast ernährt. Das hat sehr lecker geschmeckt, aber vielleicht war das auch ein Grund, weshalb ich dann nicht mehr weiter studiert habe, weil irgendwann hing mir das an den Ohren raus.
Fürs Fernsehen, also Stimmt oder Stimmt nicht, fürs Fernsehen hat man mir zu einem Künstlernamen geraten.
Das stimmt absolut. Es war nicht bei einem Sender, wo ich letztendlich gelandet bin, sondern das war für ein Casting und die haben gesagt, ja, der ist gar nicht so schlecht, aber ich meine, wer kann denn diesen Namen aussprechen? Und dann...
Hast du dich geweigert?
Ja, dann habe ich gesagt, okay, vielen Dank, dann geht doch zu Toni Marshall, aber ich heiße halt so. Ja. Seid froh, dass ich nicht immer meinen kompletten Namen nenne, der hat es nämlich richtig in sich. Matthias Augustinus Wilhelm Georg Obtenhövel.
Ah! Das ist doch mindestens ein Panini-Bildchen wert.
Ja. Das sind meine beiden Opas, Wilhelm und Georg, und Augustinus ist mein Patenonkel gewesen.
Wen hast du gezogen?
Lorenzo Insigne, Italiano.
Muss man den kennen?
Muss man nicht, aber...
Aber ist jetzt nur keiner der ersten 12, 13 bei Italien, oder?
Ist aber kein schlechter. 1,63 groß, 59 Kilo, das ist ein Mehmet Scholl.
Stimmt oder stimmt nicht? Ich bin bei einer Pressekonferenz mal von einem Seelöwen gebissen worden.
Das stimmt. Das war für die legendäre Kipproll-Fallshow auf Pro7. Das sollte ein Weltrekord werden mit der längsten Kettenreaktion der Welt. Und diese Sendung war ein so furchtbarer Unfall, denn es hat nichts funktioniert. Das war eine Katastrophe, diese Show.
Du erinnerst dich gerne daran, Ben.
Ja, ehrlich gesagt war das wie so ein Autounfall. Ne? Es war eigentlich schrecklich mit anzusehen.
Die Faszination des Grauens.
Absolut. Und es haben echt viele Millionen gesehen. Ich kriegte komischerweise auch noch gute Kritiken, weil ich irgendwann nach einer Dreiviertelstunde gedacht habe, das muss man jetzt nur noch mit Selbstironie ertragen. Ich kann mich hier jetzt nicht mehr hinstellen und sagen, Leute, bleibt doch dran, gleich klappt es bestimmt. Und war eine schöne Show, ja. Und der Seelöwe hatte auch irgendeine Funktion. Ich weiß gar nicht, ob der in der Sendung aufgetaucht ist am Ende, aber es war eine Pressekonferenz und ich sollte diesen Seelöwen füttern. Also hat er da von mir 2 Heringe gekriegt, die Fotografen haben mir ein Foto gemacht und ich wollte ihm so gönnerhaft auf die Schulter klopfen. Fand er nicht gut, hat er kurz zugebissen. Ja.
Und, richtig. Boah, Die Narbe?
Nein, nein, ich glaube, das ist vom Fußballspiel. Nee, hier irgendwo rein, man sieht, glaube ich, nichts.
Unterarm. Mehr.
Ja, irgendwo reingebissen, aber ich musste dann, ehrlich gesagt, kurz Tetanus-Auffrischung machen und so, weil war ein bisschen tiefer, der Biss.
Stimmt oder stimmt nicht? Und damit sind wir bei der letzten Geschichte. Ich weiß natürlich nicht, ob sie erfunden sind, ob sie wahr ist. Ich und Alex Bechtel, beziehungsweise andersrum, Alex Bechtel und ich konnten uns zu Beginn von Viva nicht ausstehen.
Das stimmt. Ich glaube, die Antipathie war von ihr aus größer als von mir. Sie dachte, ich wäre so ein totaler Klassenstreber.
Warst du doch auch, oder?
Ach, überhaupt nicht. Nein, nein, das finde ich ja auch immer so lustig. Nur weil man eine Brille hat, muss man doch nicht ein Streber sein. Man kann auch einfach nur augenkrank sein, ja?
Matthias,
ja.
Es gibt eine Sendung, die ihr moderiert habt, damals gemeinsam, die Alex und du. Was ja. geht ab?
Was geht ab bei Was geht
und
ab?
Und wir hören uns jetzt einen kleinen Ausschnitt daraus an, um mal zu illustrieren, was für ein außergewöhnlich sympathischer Zeitgenosse du damals warst.
Ich freue mich.
Eine Sendung, die ist nur für euch da. Und zwar kommt die täglich von 14 bis 16 Uhr und die mache ich hier mit dem.
Hi, ich bin auch noch Matthias da, ne? Komm. Ich bin Matthias, 23 und mache jetzt Fernsehen.
Und wir machen eben alles Mögliche, was euch interessiert. Wir gehen in Restaurants, Bars, Kinos und so weiter. Und wir haben Studiogäste.
Komm, wir haben natürlich auch Studiogäste. Wir haben auch ein bisschen kritischere Themen: Geld, Kohle, Freundschaft.
Also und natürlich alles. Auch den Sex.
Genau.
Ganz klar.
Kein
ganz
Sex
alles
vor
klar.
Sex.
Oh mein Gott. Hast du irgendeine Entschuldigung, Matthias?
Ich war jung und ich kriegte noch nicht mal Geld dafür.
Wir fragen die Alex doch einfach selbst, wie sie das ertragen konnte am Anfang. Alex, herzlich willkommen in der Show. Hallo.
Kein Sex vor Sex.
Wahnsinn. Das ist total untergegangen, dein total dämlicher Spruch.
Ich war überhaupt noch nicht alt genug für irgendwelche Bars. Und der Optenhöfler hatte auch keinen Sex.
Nee, vor Sex sowieso nicht. Wahnsinn, wir gehen für euch in Bars und Restaurants. Wer hat uns denn sowas aufgeschrieben?
Hans Röth. Und weil ich da gab es überhaupt kein Budget für solche Besuche.
Alex, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hast. Hallo.
Hallo.
Das ist ja nun über 20 Jahre her. Ja. Muss man ja zu
entschuldigen. Die wird sich übrigens nicht mehr einkriegen. Die lacht jetzt 5 Minuten durch und dann müsste sie irgendwann aus der Leitung schmeißen.
Alex, ja, genau. Wie konntest du das am Anfang ertragen?
Ja, ich weiß auch nicht genau, mit ganz viel Bier. Nein, aber ja, wir haben das halt machen müssen. Ja.
Wir haben das machen müssen?
Wir haben es zusammen machen müssen und irgendwann gewöhnt man sich ja so aneinander. Ja, was willst du machen? Ja. Die bucklige Verwandtschaft halt.
Absolut.
Kannst du dir nicht aussuchen.
Wie kam es denn dann, dass ihr irgendwann zu richtig guten Freunden wurde? Das ist ja daraus nicht unbedingt ersichtlich.
Wahrscheinlich, weil wir denselben Humor haben. Ich glaube, das ist eine ganz große Verbindung.
Was in diesem Ausschnitt, finde ich, ganz deutlich wurde.
Ich habe ja schon übrigens die ganze Zeit mitgehört, was du hier für Antworten gegeben hast. Ich weiß schon wieder alles über das Mururoa. Toll. Labarababa, ja. Ich weiß ja auch, warum ich dich nicht leiden konnte. Du hast immer so viel geredet.
Entschuldigung, das ist meine Show. Kannst du bitte aus der Leitung?
Genau. Ja, Matthias hat sich nämlich immer Moderationen geschrieben, wo er eine Minute einen Monolog hält und ich am Schluss nur sage, stimmt, Matthias. Bei mir war es aber andersrum genauso.
Genau, da musst du aber noch sagen, welche Sendung das war.
Ja, das war Bitte Lächeln, unsere Lieblingssendung natürlich.
Bitte Lächeln.
Bei RTL 2, ne? Ja. Ich glaube, ich habe das regelmäßig geguckt.
Wir nicht, wir haben es nur moderiert.
Ja, aus euch ist was geworden.
Wir durften live dabei sein.
Alex, jetzt erklär mir uns allen doch nochmal bitte, wie kam das denn tatsächlich, dass ihr euch dann zusammengerauft habt? Habt ihr euch mal ausgesprochen, hast du ihn mal so richtig angeschissen?
Nee, ich glaube, wir haben uns einfach gut verstanden dann, weil wir so viel zu lachen hatten in der Sendung. Wir hatten zum Beispiel mal eine Sendung, da kam der Borkentroll und der Steinbeißer aus der unendlichen Geschichte zu uns ins Studio. Und dann haben die 2 Stunden gebraucht, sich ihre Gummihosen da überzuziehen. Weißt du? Und dann hatten die vergessen, dass das Kostüm so groß war, dass der gar nicht mehr durch die Studiotür kam. Der Matthias und ich saßen schon geschminkt unter so 5 Kilo Make-up in dem gleißenden Studiolicht. Dann mussten die sich wieder ausziehen, in den Hof gehen und wurden dann durchs Tor reingeführt. Und das sind so Sachen, da denkst du, du wirst irre. Ja? Deine Eltern warten zu Hause auf dich. Ich glaube, es war sogar Weihnachten oder so mit dem Truthahnbraten. Und wir haben da einfach Stunden, Tage verbracht in diesem Studio und wir konnten ja nicht weggehen und das hat uns zusammengeschweißt.
Ja, Elend schweißt zusammen, das ist halt immer so.
Bis heute ist es so, ne? Ihr trefft euch regelmäßig. Tauscht euch aus.
Zu dritt, ja. Der Borkentroll kommt dann auch.
Der kommt dann dazu. Stimmt es, Alex, dass deine Söhne so große Fußballfans sind und Fans von Matthias?
Ja, das war ganz süß, das habe ich dem Matti noch gar nicht erzählt. Nee. Weil neulich haben wir den Matthias im Fernsehen natürlich gesehen und dann sagte mein großer Sohn Christopher, Mama, können wir eigentlich mal ein Autogramm vom Matti haben? Und ich so, was? Auf keinen Fall. Das fand ich ganz süß. Also er ist jetzt keiner, der damit rumläuft und das erzählt in der Schule oder so, aber das ist für den natürlich auch was ganz Besonderes. Der Sportschau-Moderator ist unser Freund, na klar.
Ach, wie süß. Ja, kriegt er natürlich.
Ist das für dich, Matthias, eigentlich auch immer noch was Besonderes? Also der Sportschau-Moderator zu sein, dieses Flaggschiff unserer Kindheit, unserer Jugend selbst zu moderieren? Also zwickst du dich bis heute manchmal?
Also zwicken jetzt nicht, aber ich empfinde das natürlich als wahnsinnig großes Privileg. Ich bin da absolut glücklich und es gibt ja auch immer so die relativ dämlichen Fragen, wo siehst du dich in 10 Jahren oder was wäre dein großer Traum? Ja, gibt's nicht, lebe ich gerade. Also irgendwie im Maracanã bei einem WM-Finale zwischen Deutschland und Argentinien zu stehen, das wünschen sich viele und ich durfte das tun und deswegen bin ich unglaublich dankbar.
Alex, hättest du ihm das damals zugetraut?
Doch, auf jeden Fall. Doch, der Matthias war schon immer sehr sportbegeistert. Tennis begeistert, Fußball begeistert.
Ja, aber Begeisterung alleine ist ja...
Ja, aber er hatte schon auch Ahnung. Also ich habe jetzt mit Matthias nicht wirklich über Fußball gesprochen. Ich glaube, einmal waren wir zusammen im Stadion, ne, am Bökelberg bei Gladbach.
Ja.
Und da habe ich aber leider für den falschen Verein...
Da warst du immer für Eintracht Frankfurt, weil die so schöne Trikots haben.
Genau, die hatten so schöne Trikots und die haben so schön gesungen. Da habe ich einfach mal mitgesungen.
Hinter uns saß Berti Vogt und Manfred Buxmüller und haben mir nur gesagt, sag mal, kannst du die Olle mal ein bisschen entsorgen hier? Die nervt, ne?
Ja, also wir sprechen nicht über Fußball.
Ihr beiden. Ich finde es schön, dass aus so einer unglücklichen Zusammenkunft dann doch eine hoffentlich lebenslange Freundschaft wird. Das gibt's nicht oft im Showgeschäft.
Ja, ich muss mal. darf ich ganz kurz zu diesem Ausschnitt was sagen? Ja, ja, also ich möchte mich ja auch ein bisschen...
Du schämst dich schon ein bisschen noch, ne?
Es ist mir furchtbar unangenehm, aber es war damals absolute Unsicherheit. Also es war jetzt nicht so, dass ich da ein riesen Arschloch war und Alex da wegrätschen wollte, sondern wir kriegten das, ich weiß ja auch dieser Ausschnitt, ich kenne ihn ganz genau, auf YouTube anschaubar. Das war letztendlich der offizielle Sendestart von Viva am 24.12.1993.
Also, wir sehen aus, schrecklich.
Erstmal sehen wir unglaublich aus und dann...
Du würdest nicht so laut sagen, dass man das noch gucken kann.
Doch, alles. doch, bitte, das muss man sich anschauen, das ist Wahnsinn. Und wir kriegten da 10 Minuten vorher, kriegten wir von den Autoren, das muss man sich auch überlegen, gab es bei Viva auch schon, kriegten wir so DIN A4-Zettel in die Hand gedrückt, was wir gleich sagen sollen bei diesem Getrailere für das neue Programm halt von Viva. Und ich war so unglaublich nervös, dass ich da meinen Text noch unterbringe. Ja? Und Alex zählte da halt auf und Bars und Restaurants. Und ich dachte, oh, das war mein Stichwort, jetzt muss ich da rein. Und ja, in meiner totalen Unsicherheit habe ich dann immer nur komm gesagt und bin ihr da übers Mundwerk gefahren. Und
dafür möchtest du dich heute entschuldigen.
An dieser Stelle, Alex, du kannst alle meine Panini-Bilder, die ich heute hier erspiele, für Christopher haben.
Ah, das muss mir der Alex vielleicht kurz erklären. Immer, wenn der Matthias was Geistreiches sagt, du weißt, es kommt jetzt nicht allzu häufig vor.
Und es war in gefühlten 1,5 Stunden immerhin schon 3-mal.
Ja, dann ertönt dieses A und er darf ein Panini-Bildchen ziehen.
Ja, fein.
Ja, sammel deine Söhne auch, ich habe jede Menge hier.
Ja, der Christopher kriegt die.
Da nagel ich dich drauf fest, ne?
Ja, mach.
Kannst du mir morgen vorbeibringen.
Wen hast du?
Ich habe aus Schweden Pontus Wernblom. Der wird dir viel sagen, Alex. Spielt bei Moskau. Ja? Und ich glaube, es ist so, genau, es ist so ein typischer Doppelter, den man tauscht.
Alex, großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für deine Zeit. Schöne Grüße
sehr
an
gerne.
Deine Family.
Und
ihr beide, ihr seht euch ja sowieso.
Ja, genau.
Wir sehen uns morgen.
Wir
ich komme vorbei.
Genau.
Ja.
Ja.
Tschüss, Alex Bechtel. Dankeschön. So kann's gehen.
Also, es gibt viele schlimme Ausschnitte. Der war besonders schlimm. Ja,
na, ist auch schlimm, war's nicht. Sollen wir ein bisschen über Schlag den Raab sprechen?
Hast gerne, du ja? gerne. Ja, ja? Klar,
also
klar.
Das, was dir, kann man so sagen, den richtigen Durchbruch gebracht hat als Moderator, als Unterhaltungsmoderator?
Ich glaube, was die Masse angeht, auf jeden Fall. Es gab eine Sendung vorher, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und die mir letztendlich so die letzten Zweifel genommen hat, dass ich vielleicht wirklich ein Unterhaltungsmoderator bin. Ich habe mich jahrelang wirklich so als Journalist gesehen. Als solcher bin ich ja mehr oder weniger auch ausgebildet worden. Ich habe bei der Zeitung gearbeitet, beim Radio gearbeitet, ein Volontariat gemacht. Dann kam diese Viva-Zeit und auch da habe ich ja redaktionell gearbeitet, habe zum Schluss die Viva-Redaktion mitgeleitet und hatte eigentlich gar keine Ambition, so richtig in die Unterhaltung zu gehen. Dann kam aber so, bitte lächeln, das war einfach Fließbandfernsehen lernen. Und dann kamen aber viele schöne andere Sendungen, unter anderem Wecker mit Barbara Schöneberger zum Beispiel und Hast du Töne auf Vox, das war so ein tägliches Musikquiz. Und da habe ich mich richtig freigeschwommen, glaube ich so. Also da hatte ich richtig Bock auch Entertainer zu sein und diese Sendung war für mich eigentlich so ein Meilenstein, weil da habe ich gemerkt, hey, ja, gib's doch zu, dass du eine Rampensau bist, im Fernsehen zumindest. Also du merkst doch, dir macht das Spaß, also brauchst du dich da nicht mehr zu verstecken.
Und es hilft dir ja auch heute bei der Fußballmoderation mit Mehmet Scholl. Weiß der eigentlich, was du alles gemacht hast vorher?
Überhaupt nicht.
Weißt du, interessiert ihn auch nicht?
Ach, Mehmet interessiert im Prinzip sowieso Vergangenheit gar nicht. Der guckt eigentlich selten zurück. Und ich glaube, den wird das gar nicht interessieren, was ich alles so gemacht habe. Ich glaube, klar, mit Schlag den Raab, das hat er dann auch mitbekommen. Aber wie viele Sendungen davor irgendwie bei mir auf der Agenda waren, das hat er, glaube ich, gar
nicht. Ihr macht das jetzt gemeinsam, die Moderation seit der Europameisterschaft 2012?
Genau. Ja, wir haben also
weißt du noch, wie ihr euch da getroffen habt zum ersten Mal? Was hat dich überrascht an ihm?
Also erstmal habe ich mich wahnsinnig gefreut damals. Es war ja eigentlich zu meinem Wechsel dann zur ARD relativ klar. Also Mehmet war damals natürlich schon der ARD-Experte und dass wir dann sicherlich die ein oder andere Sendung zusammen machen werden. Und mein erster Auftritt zusammen mit Mehmet war das Eröffnungsspiel in der Saison 2011-2012. Dortmund als deutscher Meister durfte das Eröffnungsspiel bestreiten gegen den HSV. Und ein paar Tage vorher haben wir uns getroffen und kennengelernt. Zum ersten Mal, weil ich einfach wollte, dass wir uns einen Abend mal ja einfach beschnuppern und man kann ja nicht irgendwie komplett, ohne dass man weiß, wie der andere tickt, vor die Kamera latschen.
Vielleicht auch das ein oder andere Bier gemeinsam trinken, oder? Muss man ja auch wissen, ob das geht.
Mehmet trinkt eher Wein und den gab es da auch und wir hatten einfach einen ganz tollen Abend, weil wir recht schnell gemerkt haben, dass wir einfach auf einer Wellenlänge sind. Wir sind ja auch fast gleich alt, haben, glaube ich, dasselbe Humorverständnis und es passt einfach. Und deswegen macht das Arbeiten auch so viel Spaß mit ihm.
Wir fragen ihn doch einfach mal selbst, wie er es empfunden hat, oder? Mehmet, herzlich willkommen. Hallo.
Hallo, ihr beiden.
Hallo, Mehmet.
Hallo, Mehmet. Schön, hallo. Schön, dass du Zeit hallo, hast. Wie hast du es damals empfunden, als du den Opti tatsächlich das erste Mal getroffen hast? Was wusstest du von ihm und wie groß war die Überraschung?
Er hat recht, dass ich ihn tatsächlich richtig wahrgenommen habe bei Schlag den Raab, dass er einfach sehr schlagfertig ist. Ansonsten ist es natürlich wunderschön, neben ihm zu stehen. Er ist ein total bodenständiger Typ. Im Fernsehen ist er ein absoluter Freak und hat den gleichen Herrenausstatter wie die Geissens. Aber wenn er zu Hause ist, hat mir seine Frau erzählt, dass er sich einen Rasenmähertraktor gekauft hat.
Das
genießt jeden Samstagmorgen nach dem Baden, ja, nach dem Autowaschen, 2 Stunden da zu fahren und dass ihn das total runterbringt.
Was für ein schönes Hobby, Matthias.
Das stimmt doch gar nicht. Das ist doch bei Mehmet immer so. Man muss sehr viel von ihm, was er sagt, abziehen. Nee, ich wollte in der Tat einen Rasentraktor irgendwann mal, habe dann aber gemerkt, dass es total Quatsch ist, weil da muss man ja selber arbeiten und ich habe mich für den Roboter entschieden. Das ist der, der immer fährt, ja, selbst wenn man im Urlaub ist und der Rasen ist immer frisch gemäht.
Du hast einen Rasenmäher-Roboter?
Ja, ja, klar. Aber schon relativ lange. Also den habe ich schon seit 6 Jahren. Er geht jetzt leider gerade ziemlich in die Dütten. Also irgendwo hängt er sich immer auf und steht vorm Baum und kommt nicht weiter. Das war in den letzten Jahren viel einfacher. Und das ist super, weil dann kann ich immer mit den Jungs Fußball spielen auf dem Rasen. Der mäht nämlich meistens nachts und so. Ja.
Apropos Fußball spielen, Mehmet. Ja. Der Opti hat behauptet, er könnte relativ gut kicken.
Hätte sogar mal Landesliga gespielt.
Ja. Du weißt es aus eigener Erfahrung, wie es ist, mit ihm zu kicken.
Nee, kann eben das? Nicht.
Habt ihr noch nie gekickt?
Mehmet noch und nie. Ich haben noch nie miteinander Fußball gespielt.
Ich dachte
und
am Strand von Rio.
Das hatten wir immer vor, aber das hat sich blöderweise nie ergeben. Und ich hätte echt mal Bock, einfach mal auf ein kleines Tor mit 6 guten Kumpels ein bisschen zu kicken mit Mehmet. Aber es hat sich noch nie ergeben. Das ist leider schade.
Naja, wir durften ja in Rio am Strand nicht, weil die Angst hatten, wenn du auf den Ball haust, dass es Grundwasser kommt. Ne? Nein, aber tatsächlich, Thorsten, muss ich hier im Radio gestehen, wenn ein Ball in der Nähe war, dann habe ich ungläubig geschaut, weil ich ihn auch nicht anfassen wollte, den Ball. Ich will auch ihn nicht mehr anfassen. Und der Opti nimmt sich den Ball und jongliert wirklich passabel. Also das hat jetzt noch nichts mit Laufen und Räumen und Gegnern zu tun, aber das, was ich da gesehen habe, heißt, er hat schon mal gegen den Ball getreten.
Ja, er freut sich hier wie ein Schnitzel.
Ne? Ja, das ist so. Danke, das tut mir so gut.
Habt ihr eigentlich in der Vorbereitung auf eure Moderation so ein bestimmtes Ritual?
Wir verarschen uns ganz gerne, tatsächlich. Und zwar nicht nur wir beide, sondern auch die ganze Crew. Und was eigentlich Standard ist, ist, dass wenn ich nicht weiß, jetzt an meinem Hemd, oberster Knopf auf oder zu, und dann sage ich, Opti, was sagst du? Und dann sagt der Opti, der mach ihn zu. Dann ist natürlich klar, dass ich ihn aufmache. Ja? Weil er hatte ja auch bei der WM sehr unkameradschaftliche Klamotten manchmal an, so eine grüne Hose oder eine hellblaue Hose. Und ich erwarte mir da einiges. Ich erhoffe mir einiges für die EM.
Ja, ich weiß, dass ich jetzt in Zugzwang bin. Morgen ist der Tag des Kofferpackens.
Morgen schon?
Ja, und ich habe ein bisschen Angst, dass es Mehmet jetzt gefallen wird, was ich trage.
Glaubst du, die Gefahr ist groß, Mehmet, dass dir der Klamottenstil vom Opti jemals gefällt?
Nein, habe ich keine Angst. Der Opti ist stilsicher in dem, was er da tut. Generell freue ich mich total auf die Zeit mit ihm und auch meiner Crew dort. Wir haben es so lustig gehabt, nett gehabt in Brasilien, obwohl sehr viel Arbeit war, was vielleicht nicht so aussah. Und das muss ich auch mal sagen, was Opti, alle meine Moderatoren und er im Speziellen, was die da wegmoderieren. Sie haben die Redaktion auf dem Ohr, sie müssen mir zuhören, sie müssen sehen, was im Spiel passiert. Also das ist schon eine Mörderaufgabe. Und sie müssen top vorbereitet sein und wahnsinnig viel lernen. Also Knochenjob.
Und du hast den einfacheren Job?
Ja, ich habe ja mit Opti einen guten Partner, der genau weiß, wie ich ticke und der mir dann auch die richtigen Stichworte gibt.
Aber wenn ich jetzt auch mal wirklich ein Kompliment weitergeben darf, bei Mehmet ist es ja auch so, und vielleicht ist das sogar das größte Kompliment, was man so bekommen kann, wenn du jetzt gerade sagst, Thorsten, das sieht alles so leicht aus und so. Wenn es leicht aussieht, das ist dann wirklich schön, wenn es so rüberkommt. Aber bei Mehmet ist auch ein Eintauchen in ein Spiel so intensiv, das ist ja auch alles so wahnsinnig fundiert, weil er ein Spiel wie kein zweiter lesen kann. Der guckt sich die erste Viertelstunde an und weiß genau, was dann auch bis zum Ende des Spiels theoretisch passieren kann, weil er genau sieht, wie die Räume sind, was die Trainer für eine Taktik haben, wie die Aufstellung ist. Und er verfolgt ein Spiel so intensiv, dass nur deswegen auch die Analysen immer so kompetent sind.
Ah. Ich muss kurz erklären, Mehmet, immer wenn der Kollege Optenhöffel was Geistreiches sagt, ertönt dieses A aus der Regie und er darf ein Panini-Bildchen ziehen.
Ja, ja, ja.
Ja. Sammelst du auch, Mehmet?
Was? Wein, Frauen,
was? Panini-Bildchen.
Nein, früher habe ich gesammelt, bis ich selbst mal eins war.
Das ist auch ein großer Satz.
Das ist schön.
Das ist ein großer Satz. Früher habe ich selbst gesammelt, bis ich selbst mal ein Panini-Bildchen war.
Das ist großartig. Das ist großartig.
Aber hast du, Matthias?
Ich habe Mbolo aus der Schweiz, also spielt für Basel, super Kicker. Aber wo wir gerade bei Mehmet und Bildchen sind, ich finde das Foto von Mehmet so großartig aktuell auf der Kinderschokolade, habe ich ihn gestern nochmal für abgefeiert. Das ist einfach großartig. Also man kann ihn erkennen, muss es aber nicht sofort.
Aber ihr könnt euch vorstellen, dass ich früher als Kind dann in der Badewanne ein Stöpselkind war. Also ich war das Kind, das dann auf dem Stöpsel sitzen musste. Ja, so sieht das aus, das Bild.
Ihr beiden Experten, wie groß ist denn aus eurer Sicht die Wahrscheinlichkeit, dass ihr beide am 10. Juli in Paris im Stadion seid?
Sehr groß, ja, weil groß. Wir sind sowieso im Stadion.
Ihr seid auf jeden Fall da?
Wir sind auf jeden Fall da. Ja, und für diese...
Oder sagen wir es so, in Anwesenheit der deutschen Mannschaft.
So, jetzt wird ein A draus. Nee, Mehmet und ich machen so oder so das Finale, weil die ARD hat, das wechselt ja immer. Wir wären jetzt auch dran, bei einer Europameisterschaft mit der ARD das Finale zu übertragen. Das dürfen Mehmet und ich tun. Und ich glaube, es ist durchaus wahrscheinlich, dass wir die deutsche Mannschaft da sehen werden. Es ist auch theoretisch möglich, dass sie im Halbfinale rausfliegen, aber warum nicht hoffen?
Also ich sehe so, es wäre sehr schön, wenn sie es schaffen würden, nochmal ins Endspiel zu kommen. Ich habe noch ein bisschen Skepsis, weil noch viele Spiele angeschlagen sind und wir noch nicht wirklich die Mannschaft, die ja jetzt auch die Mannschaft heißt, gefunden haben, die jetzt da das Turnier rocken soll. Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig.
Was glaubt ihr, welche Rolle kann, wird Schweinsteiger spielen? Wird er eine Rolle spielen?
Er wird auf jeden Fall eine große Rolle für das Team spielen und ich hoffe auch eine große Rolle auf dem Platz. Aber es ist unerlässlich, ihn mitzunehmen.
Ja, sehe ich auch so.
Mehmet, was ist mit deinem Freund Mario Gomez?
Mario hat, wie ich finde, eine großartige Entwicklung genommen. Also wenn ich jetzt auch Interviews lese, geht es nicht mehr um ihn. Ich habe extra auch auf ihn geachtet, wie er sich körperlich zeigt und das war unfassbar gut. Mhm. Also ich glaube, da haben wir einen richtig guten Stürmer am Start, der sich jetzt für die Mannschaft komplett aufopfert und auch Bock drauf hat und anders gewinnt man einen großen Titel sowieso nicht.
Hast du noch diese Szene vor Augen, als er so, was weiß ich, 20. Minute, als er sich so durch den Strafraum gedribbelt hat?
Ja.
Da habe ich gedacht,
gegen die Slowakei jetzt.
Ja, genau. Wie unglaublich leichtfüßig der Gomez, der ja nun wirklich, er wird immer noch so als Keilstürmer definiert, weil er natürlich groß ist, weil er kopfballstark ist, aber wie leichtfüßig der da drei Jungs hat stehen lassen, auf engstem Raum, im Strafraum. Also der ist in einer...
Okay, wie du, geschmeidig. Der Opti, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, der Opti kann rennen wie eine Gazelle. Oder wie heißt das Tier mit dem Rüssel? Das ist...
Ich habe so einen Spaß und mit
er hört einfach nicht auf,
weil er es nicht lassen kann und weil du es verdienst, Matthias.
Ja, absolut, absolut. absolut.
Leute, ich muss weiter. Was machen wir?
Ja, jetzt hör mal auf. Mehmet.
Viel Spaß in meiner Stadt.
Ja, mache ich. Ja, Mehmet, vielen hier. Dank für deine Zeit. Ja, alles Gute.
Danke schön.
Ciao.
Ciao, Mehmet. Ciao.
Mehmet Scholl. Ihr beiden. Ist das hinter den Kulissen also noch mehr so oder redet ihr auch ab und zu mal normal miteinander?
Es passiert schon, dass man uns ertappt, wo wir wirklich konzentriert, geistreich uns austauschen. Aber in erster Linie ist es natürlich einfach immer eine sehr, sehr gute Stimmung. Das ist schon jetzt nicht nur Klamauk, was wir machen, überhaupt nicht. Aber wir gehen zum Lachen halt nicht in den Keller. Trotzdem steht natürlich immer die fundierte Analyse an erster Stelle. Und ich glaube, dieser Spagat klappt ganz gut.
Ein kleiner Ausschnitt, wie fundiert das teilweise ist, ja, den wollen wir uns jetzt gerne noch anhören.
Jetzt freuen wir uns auf Mehmet Optunöbel und Mehmet Scholl.
Mehmet Optunöbel, ich finde, das klingt gut. Willst du meine Frau werden, Mehmet?
Ich will nicht Matthias Scholl heißen.
Okay, alles klar. Dann behalten wir unsere Vornamen so, wie wir sind.
Ja, Junge! Schellenwenz, Mehmet, Schellenwenz!
Ja, Mehmet, da haben sie dir eine lange Nase gezeigt. Du hast ihn nicht, aber du freust dich tierisch für die Jungs und bist auch stolz auf sie. Weil, muss ja auch sagen, Bastian Schweinsteiger hast du ja auch ein bisschen miterzogen damals, als er dann aus der Bayern-Jugend kam.
Ja, ich habe von Lothar Matthäus Klaus Augenthaler auf die Ohren gekriegt, eher von uns. Die waren ja ganz schön frech jetzt.
Ja, sehr da frech, ist mir aber völlig zu Recht.
Na, aber mir ist auch gleich eingefallen mit seinem Auge, Basti, da hättest du den Rest auch gleich nähen lassen können. Das hätte man auch machen können. Nein, bin stolz auf euch, Jungs.
Ist einfach gut. Es ist einfach gut. War das nach dem Endspiel?
Das war direkt der Nachlauf nach dem Endspiel. Also genau, das mit Mehmet Optunöbel und Mehmet Scholl, das war ein wunderbarer Versprecher von Tom Bartels, das war noch in der Vorrunde. Tom hat das übrigens gar nicht mitbekommen, das musst du ihm erst hinterher erzählen. Ich finde es immer gut, wenn eine kleine Panne passiert, also die jetzt nicht so dramatisch ist. Natürlich sollte man, wenn man Kommentator ist, sollte man halbwegs die Spieler erkennen und wenn man Moderator ist, sollte man auch ungefähr wissen, wer gegeneinander spielt.
Werden
und
denn
vielleicht
diese Versprecher, sofern das mal passiert, werden die immer noch so übel genommen vom geschätzten Zuschauer?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn es wirklich so ein Versprecher-Fauxpas ist, dann finde ich das einfach auch selber, wenn ich Konsument bin und merke das, dass sowas anderen passiert und die damit aber ganz selbstironisch umgehen können, dann finde ich das immer toll. Also schlimmer ist, wenn man versucht, irgendeinen Fehler oder einen Lapsus, wenn man den gekünstelt versucht, irgendwie zu überspielen. Das finde ich, das hat immer was Unlockeres.
Ich glaube, also ein Teil deines, eures Erfolgs ist ja tatsächlich dieser Umgang miteinander, dass man, wie du sagst, schon merkt, die haben Ahnung und da kommt auch Kompetenz rüber, aber es ist einfach entertaining und es ist vor allem selbstironisch. Und das ist ja auch bei Schlag den Raab großartig gelungen mit dem Stefan. Da hören wir uns auch noch einen kleinen Ausschnitt an.
Hast du dir wehgetan irgendwo? Oder?
Auf keinen Fall.
Mann! Du hast es nicht das Pult zerschlagen, ne?
Ich wollte es nicht. Ich muss mich halt auch mal ärgern dürfen.
Ja,
das
natürlich.
Das wird ja wohl noch erlaubt sein.
Blutest du?
Nee, nicht viel.
Ich meine, das war ja zum Teil, also wer die Sendung verfolgt hat und jeder hat sie wahrscheinlich irgendwann mal geguckt, Wahnsinn, wie er sich reingehauen hat. Er konnte nicht verlieren, wollte nicht verlieren.
Er kann bis heute nicht verlieren.
Und du hast deine Gags auf seine Kosten gemacht.
Ja, weil wir kennen uns halt auch schon relativ lange. Wir haben zusammen,
von Viva damals.
Genau, ja. Wir haben 93 zusammen bei Viva angefangen. Er hat mir auch so ein bisschen Köln gezeigt. Also Mehmet hat jetzt gerade gesagt, viel Spaß in meiner Stadt. Und Köln ist halt Stefans Stadt. Er ist in Köln geboren, also richtig kölsche Jung. Und ich kam als Ostwestfale dann dazu, kannte Köln überhaupt nicht und ja, dann hat er mir ein bisschen Köln gezeigt, ist einmal mit dem Moped vorbeigekommen und insofern war das schon von Anfang an einfach ein gutes Verhältnis. Wir haben uns dann so ein bisschen beruflich aus den Augen irgendwann verloren, aber wir haben uns ja so kumpelig nie verloren, ne? Und irgendwann hat er mich angerufen und hat gesagt, du, ich habe da eine riesen Idee und ich tanze dir jetzt diese Sendung mal vor. Und ja, nach 5 Stunden des Erklärens, weil er sich so auch schon beim Erklären der Sendung und der Show so reingesteigert hat, hat er gesagt, ja, und hast du Bock, das zu moderieren? Habe ich gesagt, ja, klingt ganz gut.
Wusstest du gleich, was das für eine Chance ist? Was das für ein Riesending werden wird?
Weil man hatte ja schon die Events vorher gehabt, also VOG-WM oder Turmspringen. Und da hat man ja eigentlich diesen USP von Stefan schon kennengelernt. Also einfach das nicht verlieren können, das sehr ehrgeizige. Und wenn man diese Fallhöhe natürlich dann auf einen ganzen Abend konzentriert mit Spielen nur Stefan gegen den Gegner X, das konnte ich mir schon relativ schnell vorstellen, dass das funktioniert.
Und es gab ja Situationen, wo man das Gefühl hatte, wo man sich fürchten musste, dass er stirbt bei der Show.
Ja, also dieser Killer-Cops-Rolle vorwärts auf dem Fahrrad, was er da zweimal hingelegt hat, das war schon relativ grenzwertig, ne? Also der hatte eine Kurzzeitamnesie. Auch das habe ich ja versucht, etwas humorig aufzufangen. Aber er hat da knallhart das Ding durchgezogen.
Hast du das Gefühl gehabt, manchmal, man muss ihn vor sich selbst schützen? Und da hast du es laufen lassen?
Nö, also ich weiß, dass Stefan ein Schmerzverständnis hat, das nicht jedermanns Sache ist. Das heißt, es ist dem jetzt egal, wenn er einen Cut an der Hand hat, dann kommt halt ein Pflaster. Wenn er zweimal vom Rad fällt und sich nicht mehr an seinen Vornamen erinnern kann, dann schüttelt er sich halt einmal und dann geht's halt weiter. Wir haben im Hintergrund immer einen Arzt gehabt.
Also es war immer einer dabei.
Immer ein Arzt dabei. Und bei der Fahrradnummer war es auch wirklich so, dass ich dann aufs Ohr bekam, geht mal schnell in die Werbung. Weil diese 7 Minuten Werbepause wurden dazu genutzt, um ihn einfach abzuchecken. Ne? Und der Arzt hat dann relativ schnell diagnostiziert, ja, das ist eine mittelschwere Gehirnerschütterung mit kurzzeitigen Gedächtnisaussetzern. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er sich jetzt auf die Couch legt. Und dann hat Stefan gesagt, nee, ich ziehe das jetzt durch.
Mit wem kann man sich besser über Musik unterhalten? Mit Stefan Raab oder mit Mehmet Scholl?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die beiden miteinander wird schwierig, weil sie völlig unterschiedliche Musikgeschmäcker haben, aber beide sind sehr, sehr leidenschaftliche Musikfans. Ich meine, Stefan halt auch aktiver Musiker, sehr, sehr talentierter aktiver Musiker. Bei Mehmet ist es genauso wie bei mir einfach eher passiv, aber die haben schon beide sehr viel Ahnung von Musik, ja.
Wir kommen jetzt, was für eine Überleitung, ne? Als hätte ich es geahnt, zum Soundtrack deines Lebens, oh, Matthias.
Ah, ich habe schon die ganze Zeit gewartet.
Wunderbare Titel, die du uns geschickt hast. Mhm. Wir spielen sie kurz an, ja. Und du erzählst uns dann eine Geschichte dazu, die uns weghauen wird. Ja? Und los geht's.
Ja, bring mich mal unter Druck.
Ja.
Und bitte, ein, zwei Sätze dazu, Matthias.
Ach, großartig. Die Ärzte, Schrei nach Liebe, leider so aktuell wie nie. Es war die erste Single nach ihrer Reunion 1993. Und das Revival-Konzert war im P1069 in Bielefeld. Das gibt's
na, wo sonst?
Ja, das gibt's leider nicht mehr. Da habe ich meine, jedenfalls Teile meiner Jugend verbracht. Ja, und dann war ich irgendwann bei Radio Lippe und hab ganz frech das Ärztemanagement angeschrieben. Ja, wir machen auch eine Jugendsendung jeden Tag und ich würde gerne nach dem Konzert mit den Ärzten ein Interview machen. Ja, und da kam dann relativ schnell zurück, per Fax. Ja, kein Problem, können wir machen. Bela und Farin stehen dir eine halbe Stunde nach dem Konzert für ein Interview zur Verfügung. Und das war natürlich großartig. Also erstmal bin ich auch da Fan gewesen. Also die Ärzte haben mich durch die Jugend begleitet. Ja, und dann irgendwann durfte ich auch mit denen quatschen und es war echt ein gutes Interview. Also ich habe die Kassette noch, die Chromdioxid-Kassette.
Die ja, Älteren werden sich erinnern.
Ja, und ein paar Fragen waren Murks, aber ein paar waren auch ganz gelungen. Und die Jungs waren nett.
Nächste Schnipselmusik aus dem Soundtrack des Lebens von Matthias.
Ja. U2. Schönes Lied von ihrem Album Discotheque. Und das war in der Zeit von Viva, dass wir die U2-Tour, glaube ich, präsentiert haben. Und oft habe ich dann innerhalb von diesem halben Jahr mit U2 sprechen dürfen, Interviews gemacht in ihrem Proberaum in Dublin. Und ja, da ist ja dann auch der legendäre Satz von Bono gefallen, als er meine Schuhe sah, they look like Italian Fastfuckers. Und ich dachte so, was will der jetzt von mir? Was sind denn jetzt Italian Fastfuckers? Und dann hat er mir
erklärt. Du wusstest es nicht?
Ja, wie willst du Italian Fastfuckers übersetzen?
Ne? Naja, Schnellfickerschuhe.
Ja, das ist mir dann auch eingefallen. Das sind wohl, er meinte wohl, das sieht aus wie Schnellfickerschuhe, was auch immer Schnellfickerschuhe sind. Man muss erklären, sie fahren
rufen
so ein bisschen.
Rufen Sie jetzt bitte an, 0800.
Das ist ja nur ein Zitat, ja. Beschweren sich bei Bono. Und ja, die waren so ein bisschen Vintage-Leder, waren so fiese Slipper, die man so einfach im Retro-Design damals so trug, so zur Britpop-Ära. Und ja,
ich das Interview war toll. Bono das auffiel in dem Moment, dass der auf deine Schuhe guckt.
Ja,
das also, tun doch normalerweise, sagt man, nur Frauen.
Ja, aber er ist sehr, sehr modebewusst und er ist auch, ich will nicht sagen Schuhfetischist, aber er hat dann ein ganz spezielles Verhältnis zu Schuhen, weil, muss drauf achten, weil Bono immer Plateauschuhe trägt. Weil Bono ist sehr, sehr klein.
Ob das jetzt so geistreich war, aber du darfst ein Panini-Bildchen sehen.
Es war nicht geistreich, aber es war eine super Info, finde ich. Joe Hart, Torwart von England. Ja, endlich mal ein guter Torwart, den die Engländer haben.
Findest du? Wirklich guter Torwart?
Der ist okay. Also ich meine, gut, vergleich den mal mit den
so
anderen
Gurken.
So
gut wie Bernd Leno?
So gut wie Bernd Leno sind aber sowieso wenige.
Oh,
also
das
ich find,
ist tragisch, oder? Gegen die Slowakei, finde ich.
Du meinst,
also ich meine
du meinst aber Marc-André Ter Stegen, ja? Für den Fehler kriege ich noch eine Karte.
Das kriegst du gleich noch eine.
Und
ich bin ja auch kein Fußballmoderator.
Dann versuch's auch nicht. Also das ist schon mit Ter Stegen sehr bitter, weil es ist einfach so ein unglaublich guter Torwart, aber ja, wann immer er den Adler auf der Brust hat, läuft es irgendwie nicht, beziehungsweise er hat immer so ein bisschen Pech. Das war natürlich auch ein blödes Tor und er hat ja auch als Erklärung gesagt, also ich habe vor lauter Wasser den Ball nicht mehr gesehen. Es sah unglücklich aus, aber ja, er hat halt so ein paar Schnitzer jetzt schon in der Nationalmannschaft
hingelegt. Und das setzt sich natürlich irgendwann fest.
Ich hoffe nicht.
Gut.
Bono und Marc-André Ter Stegen waren so, guter Gap.
Wie bringen wir das zusammen, ja?
Das stimmt.
Wir machen weiter im Soundtrack des Lebens von Matthias.
The Rainbow Show. Philipp Bohr and the Voodoo Club. Container Love. Ein wunderbarer Interpret, eine tolle Band, Philipp Bohr. Ich habe den auch sehr oft live gesehen. Übrigens ein Lied, was bei Frauen unglaublich gut ankam.
Ja, ist das so?
Container Love, weiß ich noch, damals sind immer alle Mädels auf die Tanzfläche und so, wenn das in der Disco lief und so. Frauen sind da.
Warte, ich frag kurz in die Regie. Katrin, du auch? War so? Warum?
Ja, ist einfach guter Groove, trotzdem okay, Independent-Musik. Aber bei Container Love konnte man halt auch so ein bisschen fröhlich tanzen.
Warst du ein Grufti mal?
Nee, auf gar keinen Fall. Nein.
Aber du hattest mal so ein Bart, ne?
Ja, das war kein Gruftbart. Ich hatte einen Ziegenbart in Anlehnung an Mike Patton, den Sänger von Faith No More. Und ich glaube sogar noch, dass ich nur wegen dieses Bartes damals bei Viva genommen wurde, weil sonst sah ich halt aus wie ein Kassenwart von der Jungen Union. Aber mit dem Bart hatte ich vielleicht so ein bisschen was Cooles.
Du hast mal gesagt, oder Stefan Raab hat es, glaube ich, mal gesagt, damals haben die sogar, was, so Gesichtsbaracken wie uns genommen.
Nee, das Wort, das er nutzte, war ein Hackfressen.
Ja, Hackfressen. Ich wollte es nicht ganz so krass
sagen. Ja, damals bei Viva haben sie selbst so Hackfressen wie uns genommen, Opti, das waren auch immer Stefans Worte und er hat ja auf sich bezogen recht. Nein, wir waren beide natürlich irgendwie, dachten wir und ist wahrscheinlich auch so nicht fürs Fernsehen gemacht, aber damals haben sie halt jeden genommen bei Viva, weil sich keiner vorstellen konnte, dass aus diesem Haufen irgendwie was wird. Was,
du willst doch nicht sagen, dass sich da keiner beworben hat außer euch.
Ehrlich gesagt, jedenfalls nicht waschkörbeweise. Ich weiß noch, also mein erster Castingtag, da lief mir Heike Makatsch über den Weg, Mola, Stefan Raab. Und ja, es gab vielleicht so 2-3 Castingtage und das war's dann. Und dann hatten sie ihre erste Crew zusammen. Ja, so ein paar Jahre später war das dann ein bisschen umfangreicher von der Castingbewerbung.
Und es ist ja auch aus den meisten was geworden, ne?
Ja, weil wir damals einfach diesen medialen Kinderspielplatz hatten. Ja, das gibt's ja heute leider nicht mehr. Deswegen ist die Nachwuchsrekrutierung im Fernsehen nicht gerade einfach, weil wir konnten damals uns ein bisschen freischwimmen und ja, es war ja gar kein Quotendruck da. Und ob das jetzt gut war oder nicht, haben dann die Zuschauer entschieden und nicht irgendwelche Zahlen.
Zwei Schnipsel, ja?
Ja, gerne.
Zwei Schnipsel Musik haben wir noch und hier kommt der Vorletzte.
Sehr geil.
Depeche Mode. Depeche Mode. Ach, auch tolle Zeit. Geht so ein bisschen in die Richtung 80er. Erinnert mich sehr an meine Zeit in Amerika. Ich war Schüleraustausch in Amerika in Huntington Beach in Kalifornien.
Wow.
Hatte da eine tolle Gastfamilie und befreundeter Kumpel von meinem Gastbruder, der war damals bei dem legendären 101-Konzert in Pasadena, wo ja auch das Live-Album von Depeche Mode aufgezeichnet wurde. Und ich war zur selben Zeit war ich in Amerika. Und Pasadena und Huntington Beach ist jetzt nicht so weit entfernt. Und der fragt noch, sag mal, willst du mit? Und ich hatte aber Depeche Mode vorher schon mal live gesehen in der Dortmunder Westfalenhalle und so. Und die waren in Deutschland schon sehr, sehr beliebt. Aber eigentlich so Depeche Mode, das Thema war so ein bisschen durch. Und ich, Idiot, bin nicht zu diesem Konzert mitgegangen. Das ist Wahnsinn. Und das ärgert mich bis heute, weil das ist, ja, wirklich, wir sehen es an den Live-Mitschnitten und so, eines der wichtigsten Konzerte gewesen überhaupt, die es in der Popmusik gibt.
Das letzte Schnipsel Musik kommt jetzt. Und auch da große Künstler mit dabei. Kontrastprogramm.
Absolut. Felix Jähn, Herbert Grönemeyer, unser Song jetzt für die Europameisterschaft für die ARD, aber auch der Song der Nationalmannschaft, denn die Jungs haben selber daran geschraubt. Das haben wir ja auch alles erfahren im Rahmen dieser etwas längeren Halbzeit.
Felix Jähn ja war mit dabei, ne?
Felix Jähn war mit dabei, denn mit dem haben wir gequatscht. Herbert hat einen Gruß von seiner Tournee geschickt. Also ich finde diese Kombi, finde ich, sehr erstaunlich. Finde ich auch irgendwie klasse. Es ist wirklich so, als wenn Özil und Beckenbauer in einer Mannschaft kicken.
Zielgruppenüberschreitend.
Ja. Das ist natürlich auf der einen Seite schlau gemacht, auf der anderen Seite, die Wahrheit ist dann wirklich viel einfacher. Ich meine, Felix Jähn hat dann irgendwas getüftelt und hat dann Lust gehabt, dass da mal jemand anderes drüber singt, als man jetzt vielleicht glauben würde, was so zu ihm passt. Und dann nimmt das unter Musikern, glaube ich, eine ganz eigene Dynamik. Dann wird angerufen, hier hast du Bock, dann kommt er vorbei und sagt, ja, klingt gut, mach ich. Und schon ist der Song fertig. Also ich glaube, manchmal ist das viel profaner, als man da vielleicht hineininterpretieren würde.
Hast du dich mit Herbert Grönemeyer schon mal über Fußball unterhalten?
Sehr lange, neulich erst. Der war auch bei der Lit Cologne, bei dem Benefizabend zugunsten der Til Schweiger Stiftung, die ich moderiert habe. Und danach waren wir ein bisschen was essen und Herbert hat wahnsinnig viel Ahnung von Fußball, ist auch absoluter Fan. Und
ist der immer noch VfL Bochum-Fan?
Der ist Bochum-Fan, ja, das ist so, aber der hat auch von anderen Vereinen echt gut Plan und ist total Fußball interessiert, will ja auch bei der Euro mal vorbeikommen. Und ist echt ein guter Kerl. Auch da gibt es wieder eine Parallele zu Viva 1993. An dem Tag, wo wir gerade diesen furchtbaren Ausschnitt
mit Alex
gehört haben, 3 Minuten später kam dann Herbert Grönemeyer als Überraschungsgast, als Stargast für diesen Viva-Start dann auch in dieses kleine Set. Und der Regisseur sagte dann, ja, setzt euch alle mal. Und da waren halt so Würfel und so. Und auf einmal war wie bei der Reise nach Jerusalem, alle saßen auf einmal, nur ich hatte keinen Platz. Und dann sagte der Regisseur, ja, dann setz dich doch bei Herbert auf den Schoß. Und Ich damals auch so, ich meine immerhin auch schon irgendwie 22 und dann der große Grönemeyer und wir beide guckten uns so an und dachten, ey, wie menschenverachtend ist das denn jetzt, wenn man sich als schon 22-Jähriger noch bei Herbert auf den Schoß setzen muss. Also wir beide haben uns dabei nicht unbedingt wohlgefühlt, aber wir haben es dann doch gemacht. Und über
du
diese,
saßt bei Herbert Grönemeyer ja, auf dem Schoß?
Ja, so ein bisschen auf einem Oberschenkel. Das war ganz peinlich. Also ich sah so auch so aus, als wenn er so eine lebensgroße Handpuppe auf dem Schoß hatte, weil ich mich vor Peinlichkeit auch nicht bewegt habe. Und wir haben neulich noch sehr darüber gelacht, weil er konnte das ehrlich gesagt auch nicht aus seinem Gedächtnis streichen.
Auch das war nicht geistreich, aber eine Info, auf die ich nein, nicht verzichten möchte, es ist ein Panini-Bildchen wert.
Ah.
Wen hast du?
Santi Cazorla aus Spanien, spielt bei Arsenal, ja, wird wahrscheinlich auch nicht unbedingt Stammspieler sein bei der Europameisterschaft, aber Spanien habe ich sehr auf dem Zettel, also die werden wieder angreifen.
Hat Dieter Thoma eigentlich Ahnung von Fußball?
Ehrlich gesagt nicht viel. Ich glaube, Freiburg ne, ist so ein bisschen der Verein, dem er die Daumen drückt, aber er verfolgt Fußball nicht so super intensiv.
Seit wann moderierst du mit ihm Skispringen? Seit
auch? Eigentlich auch seit 2011, seit meinem Wechsel damals von ProSieben zur ARD.
Zu uns im Ersten?
Ja, natürlich.
So sagen wir doch.
Zu uns im Ersten.
Zu uns im Ersten.
Wahrscheinlich.
Aber na gut, wir fragen ihn einfach selbst um Ahnung von Fußball. Dieter, herzlich willkommen, hallo.
Ja, hallo ihr zwei.
Hallo Dieter.
Servus Dieter. Stimmt das denn, was der Matthias sagt, dass du wenig bis gar keine Ahnung von Fußball
ich hast? Ich habe gesagt, nicht so viel.
Ja, das ist aber auch brutal. Ich meine, wenn er und Tom Bartels da zusammen fachsimpeln, auch im Winter, es ist schon extrem schwer, da mitzuhalten. Also klar, ich gucke natürlich auch ein bisschen Bundesliga, aber viel mehr Länderspiele, das interessiert mich viel mehr. Und das ist halt ähnlich beim Skispringen, da ist halt eine deutsche Meisterschaft nicht viel wert. Da geht es halt immer um die großen Titel und so ist es halt irgendwie im Kopf geblieben, dass man halt einfach dann die Weltmeistertitel halt eher bevorzugt.
Ja, jetzt musst du ja auch nicht von Berufs wegen so viel Ahnung von Fußball haben.
Absolut, das ist ja gar nicht seine
Aufgabe. Matthias hat der Ahnung von Skispringen, das ist ja viel essentieller.
Ja, also überraschend viel. Ich habe gehofft, dass er ein bisschen unkluger ist, aber ja, das ist so irgendwie eine Moderatorenkrankheit. Also die informieren sich natürlich über alles, aber ich habe auch wirklich das Gefühl, dass ihn das wirklich interessiert und auch immer interessiert hat und er da die Jungs und auch die Trainer nicht nur mit Namen kennt, sondern auch genau noch weiß, wie die gesprungen sind und wer da gewonnen hat und ja, also auch diese Spannung der Sportart irgendwo mitempfinden kann. Ich glaube, das überträgt sich auch in die Moderation.
Absolut, aber ist es da nicht auch von Nachteil, dass seine praktischen Erfahrungen gegen Null tendieren oder stört es nicht weiter?
Nee, ich glaube, das ist ganz gut, weil sonst könnte er nicht mehr moderieren. Also das ist ja auch noch mein Part. Ich muss ja auch noch irgendwie was zu tun haben und das ist auch der Vorteil, den ich habe, weil wenn man das nicht selber gemacht hat und selber empfunden hat, dann kann man das auch nicht so ganz nachempfinden.
Guck doch auch mal, es ist ja auch wirklich so, Dieter, das muss man ja auch den Leuten mal erklären. Das ist ja eine Sportart, die wird nur von, jetzt aktuell vielleicht von 100 Menschen auf diesem Planeten ausgeübt. Ja, und trotzdem gucken so viele Millionen. Skispringen ist so populär, obwohl das ein so kleiner Bruchteil der Menschheit schon selber mal ausprobiert hat. Das finde ich immer wieder faszinierend und das zeigt ja auch, wie komplex, wie gefahrvoll auch diese Sportart ist, weil ich meine, was die Jungs sich da und auch die Mädels sich da trauen, das ist schon unglaublich.
Ich erinnere mich dunkel, Dieter, an ein kleines Experiment, das ihr mit dem Matthias angestellt habt.
Da haben wir schon einige hinter uns.
Ja, wir können uns ja mal einen Ausschnitt aus einem dieser Experimente anhören und dann erzählst du einfach, was ihr da so getrieben habt.
Ja, bin gespannt.
Oh.
Ich weiß schon.
Was machst du hier?
Was ist denn los?
Was machst du hier?
Ich wollte springen.
Du hast doch Familie.
Ich wollte springen.
Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Was machst du mit meinen Skiern?
Ja, wieso? Du hast doch gesagt, ich soll da auch mal runter. Und jetzt habe ich einfach mal allen Mut zusammengenommen. Und jetzt stoppst du mich hier kurz vorm Schanzentisch.
Ja, klar, du bist wahnsinnig. Du bist mein Lieblingsmoderator.
Ja, aber hör mal, das wären doch mindestens 80 Meter geworden.
Nein.
Was war da los, Dieter?
Ja, da haben wir den Matthias in Oberstdorf abseilen lassen.
Von der Schanze?
Am Seil an der Schanze in der richtigen Spur. Und das war sehr mutig. Also ich muss sagen, Respekt. Also er kann nicht nur moderieren, sondern hat auch echt Mut. Traut sich etwas. Und Maximilian Mechler musste das vorher zweimal ausprobieren, ob das überhaupt gut geht. Weil wir wollen den Moderator ja nicht verlieren. Man braucht ja auch ein bisschen Kraft in den Oberschenkeln. Weil wenn man da etwas länger in der Anfahrtsposition sitzt und das bei 36 Grad Neigung oder 35 Grad Neigung im Anlauf, ist das nicht so einfach, wenn man von einem Seil gehoben wird. Und am Schanztisch wurde er dann aufgehoben und dann haben wir weiter moderiert und das war schon
Ist das eine Erfahrung, die du gerne wiederholen möchtest, Matthias?
Das war super, das hat total Spaß gemacht. Aber ich danke Dieter sehr, dass er das jetzt nochmal ins rechte Licht rückt, weil ich bin ja für diese Performance wirklich sehr gescholten worden. Und selbst mein eigener Sohn, ja, irgendwie mit 8 Jahren, war total enttäuscht, dass ich nicht gesprungen bin. Ja. Aber man muss den Leuten oder darf den Leuten durchaus sagen, das ist selbst mit Seilen nicht so ohne.
Wie wäre es denn, Dieter, ihn vielleicht wirklich mal auf so eine kleine, auf so eine Kinderschanze zu stellen?
Ja, er kann ja ganz gut Skifahren. Also so eine kleine Schanze mit Alpinski könnte man da schon mal was machen. Also irgendwie so 10, 20 Meter oder so. Mit Alpinski traue ich ihm das durchaus zu.
Willst du dich trauen?
Ich bin kein guter Springer. Also mit dem Skifahren hat er recht. Also ich komme ganz gut runter. Aber auch so, wenn ich mit meinen Söhnen im Funpark bin oder so. Ja, ich hüpfe da mal so ein bisschen. Aber Ich trainiere dich. Aber ich bin in der Luft habe ich nicht so ein wahnsinnig gutes Körpergefühl.
Okay, wir machen das in Planitzer dann nächstes Jahr in der letzten Moderation.
Ja, das finde ich gut. Ja.
Die letzte für alle Zeiten.
Genau, ich verabschiede mich dann vorher schon mal.
Matthias, wie ist es? Du hast mit Mehmet Scholl oder bist mit Mehmet Scholl viel zusammen, jetzt mit Dieter Thoma im Winter dann wieder. Was hast du von diesen ehemaligen Weltklasse-Athleten gelernt? Also was man als Normalsterblicher einfach nicht erfahren kann.
So unglaublich viel. Also das ist ja auch so schön, Dieter dann im Winter bei sich zu haben, weil der lebt das im Prinzip immer noch vor, dieses Profisportler-Sein, absolut einzutauchen in diese Sportart. Und Skispringen ist so wahnsinnig komplex. Es ist ein so kleiner Zeitraum, in dem alles perfekt sein muss. Das macht diesen Sport so unglaublich interessant. Und Dieter...
Wieder was Geistreiches. Er darf wieder ein Panini-Bildchen ziehen.
Danke, danke, danke. Und Dieter ist jemand, der diese ganzen komplexen Dinge, die da eine Rolle spielen, immer noch so aufsaugt, dass das echt Spaß macht.
Dieter, was hast du denn jetzt von einem Hobbysportler wie dem Matthias, aber einem Medienprofi gelernt in den Jahren, die du mit ihm zusammenarbeitest?
Ja, extrem viel. Also es ist ja so, ich habe jetzt mit einigen schon moderieren dürfen und was bei ihm, was mir da wahnsinnig auffällt, ist, dass er das so locker leicht macht. Natürlich bereitet er sich wie alle Moderatoren richtig gut vor, aber der ist ja nicht nervös. Einmal hat sein Sohn angerufen, 2-3 Minuten vor der Sendung und er so, ja, hallo und wie geht's dir, was machst du so? Also er stellt ihm sogar noch eine Frage. Ich habe gedacht, hey, also ich wäre gar nicht rangegangen und er so, ja, okay, du, ich bin gleich auf Sendung, komm, wir können dann nachher nochmal telefonieren. Dann legt er das Telefon hin und sagt, ja, herzlich willkommen hier in Oberstdorf, der Beginn der 4-Schanzentournee. Weißt du, ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Also diese Lockerheit, die er da hat und halt auch dieses Feingefühl für den richtigen Moment, die richtige Frage auszupacken, die Situation richtig einzuschätzen. Das ist etwas, was im Sport zum Beispiel auch extrem wichtig ist. Das ist jetzt auch kein so ein Selbstdarsteller oder so ein Schauspieler, sondern das ist einfach so locker, leicht, so unaufgezwungen. Das
also mental hätte er aus ihm auch ein Weltklasse-Athlet werden können.
Ja, mental ja, vielleicht.
Ja, körperlich müssen wir noch dran arbeiten, aber also mental hat er auf jeden Fall schon mal den Spaß an der Sache. Und das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man auch immer noch nach vielen, vielen Jahren den Spaß an dem, was man tut, nicht verliert.
Absolut. Stimmt das tatsächlich, Matthias? Du bist nicht nervös vor einer großen Moderation?
Nee, eigentlich nicht. Und das ist nicht immer so gewesen, absolut nicht. Aber ich mache den Job ja jetzt schon über 20 Jahre und das ist natürlich letztendlich, wie alles, was man lange macht und gerne macht, wird natürlich ein gewisser Teil zur Routine. Aber es ist natürlich so, dass ich immer noch so einen Adrenalinkick habe, wenn es dann losgeht. Was Dieter ganz nett und sehr lieb beschrieben hat, ist wirklich diese Freude am Beruf. Also ich darf was machen, was mir einfach wahnsinnig Spaß macht. Und man muss mich jetzt
großes
nicht,
Privileg.
Ja, eben. Und das versuche ich auch an meine Söhne weiterzugeben. Egal, was sie mal später werden. Es ist völlig wurscht. Aber sie sollen es mit Freude machen. Und wenn Sie den leisesten Zweifel haben, dass Ihnen das vielleicht in 2 Jahren nicht mehr gefallen würde, dann lieber gleich die Finger davon lassen, sondern es muss einfach mit Leidenschaft sein und mit Spaß und mit Freude. Und dann macht man meistens die Sachen auch gar nicht so schlecht, wenn man richtig engagiert dabei ist.
Dieter, gibt es irgendwas, was man an ihm aussetzen kann? Wo du sagst, der hat da so eine Macke, die soll er sich vielleicht mal abgewöhnen bei der nächsten Fischanzentournee.
Also Matti, du weißt eh schon, du lässt mich immer stehen. Also weißt du, nach der Moderation, da denke ich so, jetzt packen wir beide zusammen ein und dann laufen wir auch zusammen dann nachher zum Container. Aber nein, er ist schneller beim Einpacken und läuft schon mal vor. Da denke ich immer, Matti, warte halt mal auf mich. Ja.
Weil ich weiß, Dieter, dass du das nicht magst. Und das tut mir auch total leid, dass ich da immer wieder irgendwie...
Du lässt ihn einfach stehen.
Ja, ja, aber weißt du, aber das ist so, eigentlich ist es Rücksichtnahme. Ja. Das muss man erklären, weil Dieter natürlich noch bei den Fans wahnsinnig beliebt ist. Und dann möchte ich ihm einfach dieses Bad in der Menge auch ganz alleine gönnen.
Weißt selbstlos, du? Wie ja? du nun mal bist.
Weißt du, und dann hinterher... Und wenn ich dann daneben stehen würde, dann würde das ja so aussehen, ach guck mal, siehst du, der Obnövel will auch ein Foto mit sich und so, ja. Aber die wollen natürlich gar kein Foto von mir, die wollen natürlich ein Foto von Dieter. Ja. Und deshalb möchte ich einfach, dass Dieter die Zeit mit den Fans auch ganz intensiv nutzen kann.
Aber Matti, das ist das, was du halt gut kannst. Einfach spontan reagieren, wie jetzt gerade auch.
Aber wenn dir das so wichtig ist, werde ich demnächst immer auf dich warten. Und wir gehen Hand in Hand von der Schanze.
Ja, du hast mich ja eh schon mal gefragt, ob du mich heiraten willst, ne? Aber du bist doch mit Mehmet schon verheiratet.
Ja, du, diese Sendung ist natürlich jetzt gefährlich für mich, denn jetzt kommt raus, dass ich polygam bin.
Auch das ist in Ordnung. Dieter, ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Ja. Großartig.
Gerne. Dieter, war schön, bis bald.
Ja. Alles Gute.
Viel Spaß jetzt zwei noch.
Ciao, tschüss. Servus. Ciao. Dieter Thoma. Wir sind am Ende, Matthias.
Echt schade.
Ja, du hast abgezockt hier.
Ich war 13.
13 Panini-Bilder.
Und das letzte übrigens, ne, was hier so ein bisschen untergegangen ist. Das Wappen von Italien. Ich hoffe, dass das kein schlechtes Omen ist, Freunde. Ne? Weil ihr wisst, Italien und wir, Turniere, schwierig, auch wenn wir sie jetzt, ich sag schon wir, ne? Also auch wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft, in Klammern die Mannschaft, Klammer zu, Italien 4:1 geschlagen hat. Neulich bei einem Freundschaftsspiel heißt das noch nichts, wenn es um die Wurst geht.
Wir gucken mal in Richtung Viertelfinale. Was könnte uns da blühen? Vorausgesetzt Gruppenerster.
Ehrlich gesagt gibt's ja noch das Achtelfinale davor. Ne? Das ist ja auch zum ersten Mal, weil diese Europameisterschaft ja noch aufgestockt wurde. Ja, wenn wir Gruppenerster werden. Italien könnte uns übrigens, wenn wir Gruppenerster werden, blühen. Und zwar von dir angesprochen im Viertelfinale. Das könnte, glaube ich, dann könnte es Frankreich im Halbfinale werden.
Und das angepeilte Finale gegen Österreich? Geht
hätte,
das?
Hätte ich jetzt.
Ist das möglich?
Ich habe es noch nicht durchgespielt, ob das möglich ist oder ob sie sich vielleicht vorher schon begegnen würden. Aber was ich weiß, ist, Frankreich könnte nicht im Finale gehen. Auf der anderen Seite, wenn einer von den beiden dann doch Gruppenzweiter werden sollte, dann ist natürlich wieder jede Konstellation möglich. Also da kann man schon viel Tage und Wochen mit verbringen, indem man alles mal durchspielt. Auf jeden Fall wird es eine tolle EM, bin ich mir relativ sicher, denn viele Mannschaften sind extrem gut drauf. Der Favoritenkreis ist so groß wie selten. Und deswegen werden es gute Spiele.
Und ihr werdet auf jeden Fall beim Finale mit dabei sein.
Genau.
Mehmet und du. Wir sind jetzt tatsächlich am Ende und kommen, weil es ja immer noch ein Ende nach dem Ende gibt, zum Bayern-3-Geständnis, also dem absoluten Höhepunkt dieser kleinen Show. Ich beginne Sätze, Matthias, und du vervollständigst sie. Mir kommen jedes Mal die Tränen, wenn...
Öfter. Also ich bin nicht sehr nah am Wasser, aber ich weine gerne, wenn das Buffet, das Nachtischbuffet beim Traumschiff mit den Wunderkerzen reingetragen werden.
Wenn ich einen Fetzenrausch, wie wir in Bayern sagen, habe, dann...
Was ist das, ein Fetzenrausch?
Ja, ein großer Rausch, wenn ich viel getrunken habe.
Ach so, ja.
Alkohol zugesprochen habe.
Ehrlich?
Im Übermaße.
Okay.
Dann?
Dann muss ich am nächsten Tag die Füße hochlegen. Also ich bin jetzt katertechnisch nicht erprobt.
Das letzte Mal geschwindelt habe ich.
Gerade.
Am liebsten mag ich an mir...
Meine Brille. Meine Brillen. Die jetzt immer noch...
Das rechte Brillenglas ist leicht beschlagen.
Das ist ja Wahnsinn.
Ich mag überhaupt nicht an mir.
Meine Waden, die gibt's kaum.
Ich habe mich das letzte Mal fürchterlich geschämt, als...
Ich mich beim Pilates gesehen habe, auf einem Video.
Wieso gibt's von dir ein Pilates-Video?
Es gibt ein privates Pilates-Video, weil ich mache das seit geraumer Zeit. Das ist eine super Sportart. Ja, das,
meine Frau ist Pilates-Trainerin.
Siehste?
Ich mach's nur nicht.
Nee, mach das mal. Mach das mal. Das ist echt
fürchterlich anstrengend.
Das ist super anstrengend. Es ist genauso wie beim Golf. Alle lachen drüber, aber mach mal eine Stunde Pilates, dann bist du echt fertig. Und ich mache das seit geraumer Zeit mit einer tollen Trainerin und wir haben ein Video gemacht, so 20 Minuten, weil wir...
Wie man es nicht macht.
Nein, weil wir ein bisschen ein Fitnessprogramm für die Europameisterschaft zusammenstellen wollten. Wenn ich mal irgendwo in den 4 Wochen eigentlich keine Zeit habe, irgendwie Sport zu machen, dann kann ich mal wenigstens 20 Minuten auf dem Handtuch im Hotelzimmer ein bisschen was für den Rücken tun. Und das haben wir dann gemacht. Und ich habe es mir angeguckt und ich dachte, wer ist dieser unbewegliche Mensch da auf dem Video? Ah, ich habe eine leise Ahnung. Ich dachte, dass ich fitter wäre.
Ja, nun.
Also bei Pilatesübungen, ja.
Und ganz zum Schluss, schwach werde ich bei.
Marzipan und Cola.
In der Kombination. Wie schaffst du es, dass du dann doch noch so relativ in Shape bist?
Weil ich sonst eigentlich ganz gut auf meine Ernährung achte, relativ viel Sport mache. Und ja, wenn man dann so sündigt, irgendwie hier 2 Cola, dann weiß man auch, dass man heute im Laufe des Tages dann doch eher was anderes trinkt. Also ich kann das immer ganz gut dann wieder regulieren.
Bist du da sehr eitel, wenn du dich siehst, wenn du guckst und denkst, oh, so ein Kilo weniger könnte ich jetzt noch vertragen? Oder ist dir das wurscht?
Also ich bin ja eh, glaube ich, Leptosom unterwegs. Ich war ja jetzt irgendwie nie richtig pummelig, auch als Kind nicht. Im Gegenteil, da hieß es immer, ja, der Junge ist ja so dünn. Interessant war es dann wirklich, als man so mit Ende 30, Anfang 40 merkte, dass der Stoffwechsel sich doch verändert, ja, und man sowas wie einen Bauchansatz bekommt. Das kannte ich an mir nicht. Und dann habe ich schon gesehen, ja, das sieht aber nicht gut aus. Also das sollte man mal irgendwie wegkriegen. Es geht ja primär nie um den Bauch an sich, sondern es geht ja eigentlich ums Fitbleiben. Das habe ich wirklich vor. Also das habe ich mir vorgenommen, dass ich auch im hohen Alter noch mit meinen Jungs irgendwie die Skipisten runterpesen will. Und ja, um das zu realisieren, muss man ein bisschen investieren, nicht wahr?
Ah. Und ein letztes Panini-Bildchen.
Sehr komm, gut. Hier. So, kann ich mal einen Deutschen ziehen oder was?
Ich glaube, das sind keine Deutschen.
Ihr seid so gemein. Pass mal auf.
Die haben wir vorher schon raus.
Das Wappen von Belgien. Das toll. Ist ein schöner Schluss.
Auch, Belgien auch ein Geheimfavorit.
Ja, oder? Streich das geheim, weil die sind nicht mehr Geheimfavorit, weil die sind Favorit, einer der Mitfavoriten, weil das eine super Mannschaft ist. Marc Wilmots, toller Trainer, die haben einen Riesenkicker. Die sind eigentlich mal dran, aber man weiß es nicht, ob es diesmal klappt. Aber schönes letztes Bildchen, weil vielleicht sehen wir die im Finale.
Tarotkarten sind das.
Ich lege jetzt die Europameisterschaft.
Ah.
Gut, und es wird blöd ausgehen, denn wir haben ja kein deutsches Kärtchen.
Also schmeiß weg.
Schmeiß ich weg.
Matthias, vielen Dank.
Ich danke auch, war schön.
Ich wünsche dir viel Spaß bei der Euro, dass alles glatt geht.
Danke, danke.
Dass wir euch tatsächlich als Kommentatoren eines Endspiels mit deutscher Beteiligung sehen.
Das wäre riesig, wenn das klappt.
Ja, vielen Dank, alles gut.
Danke.